Und das Thema heute entmündigt und entwürdigt. Das Betreuungsrecht muss dringend besser ausgestaltet werden. Im Studio heute Professor Dr. Dagmar Brosey von der Technischen Hochschule Köln, Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften und die Vizepräsidentin des 4. Weltkongresses Betreuungsrecht 2016 und Karl-Heinz Zander, Geschäftsführer des Betreuungsgerichtstages. Was sich hinter dem Betreuungsrecht verbirgt und wo es Probleme gibt, dazu gleich mehr. Mein Name ist Peter Kolakowski. Entmündigung und Bevormundung von Menschen mit Behinderung soll es in Deutschland seit 1992 nicht mehr geben. Meist allerdings nur auf dem Papier. Rechtliche Betreuung soll Menschen mit dem Ziel unterstützen, ihre Selbstbestimmung und ihre Rechte zu verwirklichen, wobei die Betonung auf Unterstützen steht. Dies gelingt aber nur, wenn die Praxis von Entmündigung und Vormundschaft aus den Köpfen von Bürokraten, aber auch von Betreuenden endgültig verschwinden. Eine wichtige Rolle können dabei Betreuungsvereine übernehmen, denn sie bilden ein zentrales Element des Betreuungswesens und sind für die Information, Beratung und Unterstützung von Angehörigen und anderen ehrenamtlichen Bevollmächtigten und Betreuern unerlässlich. Hinzu kommt nur eine ausreichende, verlässliche und kontinuierliche Finanzierung gewährleistet, dass die Betreuungsvereine ihren gesellschaftlichen Auftrag und ihre Aufgaben erfüllen könnten. Anlässlich des unlängst zu Ende gegangenen Weltkongress Betreuungsrecht unter der Schirmherrschaft von Bundesjustizminister Heiko Maas und dem 15. Betreuungsgerichtstag diskutieren Experten hier über den aktuellen Stand, die Aufgaben von Politik und Gesellschaft und berichten über positive Entwicklungen und Beispiele. Ich darf begrüßen Professor Dr. Dagmar Brosey. Sie ist die Vizepräsidentin des 4. Weltkongresses Betreuungsrecht 2016 und neben ihr Karl-Heinz Zander, der Geschäftsführer des Betreuungsgerichtstags e.V., muss man sagen. Denn der Betreuungsgerichtstag ist nicht nur eine Veranstaltung, sondern auch ein Verein. Jetzt erzählen Sie mir bitte, Frau Professor Brosey, zunächst mal, was war denn überhaupt Thema auf dem Weltkongress Betreuungsrecht 2016? Wer kam da überhaupt hin?
Ja, der Weltkongress 2016, das war der 4. Weltkongress, der stattgefunden hat. Der 1. Weltkongress war 2010 in Japan. Und diese Weltkongresse sind daher noch eine recht neue Einrichtung. Zum Weltkongress sind Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen aus dem Bereich des Betreuungswesens, des Erwachsenenschutzes, des Rechts von Menschen mit Behinderungen gekommen, aus den verschiedensten Ländern, aus allen Kontinenten, aus Japan, aus Australien, aus den USA, aber auch aus vielen europäischen Ländern. Das war der 1. Weltkongress, der in Europa auch stattgefunden hat. Und insofern konnten wir eben auch die europäische Diskussion hier beflügeln.
Und im Rahmen des Weltkongresses fand dann auch der Betreuungsgerichtstag statt. Zum einen ist es ein Verein, zum anderen ist es aber auch, Herr Zander, eine Veranstaltung. Und man muss sagen, das Betreuungsrecht ist ja eine Rechtsinstitution, ein Instrument. Und ich kann mir vorstellen, dass dort dann auch Juristen darüber diskutiert haben und natürlich auch Praktiker wie Betreuer, wie man das Recht, das seit 1992 ja besteht, vielleicht ausgestalten, verbessern, schärfen kann.
Ja, genau. 1988 haben sich Hamburger Betreuungs-, damals Vormundschaftsrichter, zusammengefunden und gedacht, aus dieser Reform des früheren Vormundschaftsrechts, da wollen wir doch was machen. Da wollen wir ein besseres Betreuungsrecht machen, ein Recht, was den Menschen gerecht wird, was den Menschen auch eine Stimme gibt, den Stimmlosen eine Stimme zu geben. Und dazu haben sie sich regelmäßig getroffen, zuerst noch unter ganz lustigen Bedingungen mit selber kochen. Später wurde das dann professioneller und es ist so, dass wir jetzt uns alle 2 Jahre bundesweit treffen als Betreuungsgerichtstag, dass wir aber auch zahlreiche regionale Tagungen haben im Norden und in Bayern, in Baden-Württemberg. Alle 1 bis 2 Tage gibt es dort auch regionale Betreuungsgerichtstage. Mit dem einzigen Ziel, das Betreuungsrecht so zu verbessern, dass es gut ist für die Menschen.
Und ich habe es gerade schon angemerkt, der Akzent liegt auf unterstützende Hilfe, nicht auf Vormundschaft oder gar Entmündigung. Das ist ja auch das, was durch das Betreuungsrecht im Grunde die Entmündigung abgeschafft worden ist. Und man spricht ja nicht von Betreuungsgesetz, sondern von Betreuungsrecht. Das heißt, es sind verschiedene Gesetze geändert worden, zusammengefasst worden. Und all das mündete im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 1862.
Ja, wir hatten dazu im Jahre 1992, also das ist ja schon fast 25 Jahre her, eine große Reform mit der Abschaffung der Entmündigung. Das Betreuungsrecht wurde eingeführt mit dem Ziel eben, dass der Mensch weiterhin erstmal seine rechtliche Handlungsfähigkeit behält.
Das heißt, er ist auch weiterhin rechtsfähig.
Der ist weiterhin geschäftsfähig, der kann sozusagen selber weiterhin rechtlich wirksam handeln. Es gibt eben kein Gericht, was dem betroffenen Menschen seine rechtliche Handlungsfähigkeit, also seine Geschäftsfähigkeit abspricht. Das war eben das frühere Wesen der Entmündigung. Die Entmündigung wurde ja auch als der bürgerliche Tod bezeichnet. Das heißt, durch eine gerichtliche Entscheidung wurde eben die Geschäftsfähigkeit der Person genommen. Und das hat man eben vor 25 Jahren abgeschafft. Menschen bekommen heutzutage einen Betreuer. Sie werden rechtlich betreut. Sie können weiterhin handeln. Sie sollen auch nach Möglichkeit weiterhin handeln. Aber sie haben eben einen Unterstützungsbedarf. Und der Betreuer ist deswegen ein Unterstützer. Er hat das rechtliche Instrument der rechtlichen Vertretung. Das heißt, im Notfall kann der Betreuer eben auch für oder mit dem Betroffenen entscheiden und für diesen Handel. Aber der Betroffene selber soll eben immer mitpartizipieren und die rechtliche Betreuung stellt deswegen auch die Selbstbestimmung sehr, sehr stark in den Mittelpunkt und vor allen Dingen eben auch die Partizipation, soweit dies möglich ist. Die rechtliche Betreuung ist als flexibles Instrument ausgestaltet worden. Das heißt, wenn wir einen rechtlichen Betreuer bestellt haben, dann wissen wir, dass eine Person einen Unterstützungsbedarf hat. Wir wissen auch, welchen Umfang dieser Unterstützungsbedarf ausmacht. Das heißt, es gibt da verschiedene Aufgabenkreise. Zum Beispiel gibt es einen Unterstützungsbedarf im Bereich der Wohnungsangelegenheiten, im Bereich der Vermögensangelegenheiten, im Bereich der Gesundheitsangelegenheiten. Das alles wird durch ein Gericht festgestellt, wie weit der Unterstützungsbedarf geht. Wir wissen aber, und das ist das Entscheidende, nach einer rechtlichen Betreuerbestellung nicht, wie intensiv der Unterstützungsbedarf im Einzelfall ist. Das heißt, wir haben eben ein sehr flexibles, personenorientiertes oder personenzentriertes System 1992 geschaffen. Und die Entmündigung war eben ein anderes System. Die Entmündigung hat eben durch Gericht festgestellt, diese Person ist nicht mehr handlungsfähig und erhält deswegen auch zu ihrem Schutze, aber einen Vormund.
Ja, wir haben gerade gesprochen über das Betreuungsrecht. Wie gesagt, kein Betreuungsgesetz, sondern Betreuungsrecht. Welche Menschen, Frau Professor Brosayer-Zander, bedürfen denn überhaupt einer Betreuung? Also es sind erstmal natürlich volljährige Menschen, das muss man ganz klar sagen. Da muss man unterscheiden zwischen Vormundschaft und Vormundschaft ist es bei Kindern und Jugendlichen und Betreuung bei Erwachsenen. Das sind zum einen psychisch Kranke, geistig Behinderte, auch Kranke wie Menschen mit einer Demenz. Das fällt alles unter Menschen, die betreut werden könnten, Herr Zander.
Ja, es geht darum, dass Menschen ihre Rechte wahrnehmen können. Und wenn Menschen das nicht mehr können, wenn sie nicht mehr ihre Rechte selbst vertreten können und auch nicht in anderer Weise vorgesorgt haben, zum Beispiel durch eine Vorsorgevollmacht, dass sie jemanden ihres Vertrauens beauftragt haben, dann wird das Gericht nach einem sehr vorsichtigen Vorgehen und einem sicheren und zuverlässigen Vorgehen schauen, ob ein Betreuer bestellt wird. Und dieser Betreuer oder diese Betreuerin, die sorgt dann dafür, dass die Rechte des Menschen wieder zum Zug kommen. Das kann eine geistig behinderte junge Frau sein, die vielleicht vom Wohnheim in die eigene Wohnung oder eine betreute Wohngemeinschaft ziehen will. Das kann auch ein psychisch erkrankter junger Mann sein, der außerdem noch Alkoholprobleme hat und der auf der Straße schläft. Der braucht halt auch die Unterstützung, um wieder eine Wohnung zu haben, gesundheitliche Versorgung auch. Das kann aber auch eine Frau sein, die alles vergisst und von einer betrügerischen Bande ausgenommen wird, die betrogen wird. Es kann eigentlich jeder von uns sein, nach einem Unfall, nach einer plötzlichen Krankheit, nach einem Schicksalsschlag. Das heißt also, immer wenn wir Unterstützung und Hilfe brauchen und das auch rechtliche Formen annehmen muss, eine sehr verbindliche rechtliche Form, dann ist es richtig, dass ein Betreuer bestellt wird oder eine Betreuerin.
Gibt es eigentlich Zahlen? Weiß man eigentlich genaueres darüber, wie viele Betreuungen es derzeit gibt. Es kursieren ja verschiedenste Zahlen in der Literatur. Es ist von 1.360.000 Verfahren die Rede. Kann man das in irgendeiner Form beziffern, wie viele Betreuungen es derzeit in Deutschland gibt?
Das ist ganz schwer. Viele Betreuungen werden angeregt und das Gericht kümmert sich dann darum. Weil aber zum Beispiel ein altersdementer Mensch sehr krank ist, verstirbt er während des Verfahrens. Das wird aber auch als Verfahren gerechnet. Betreuungen werden angeregt und nach reiflicher Prüfung kommt das Gericht zu der Überzeugung, dass keine Betreuung eingerichtet wird, sondern dass andere Hilfen, zum Beispiel die Unterstützung durch einen sozialen Dienst oder eine Beratung einer Schuldnerschutzstelle, dass das ausreicht. Auch hier ist ein Betreuungsverfahren gezählt worden. Es ist aber nicht zu einer Einrichtung einer Betreuung gekommen. Und es ist natürlich auch so, dass Betreuungen auch wieder aufgehoben werden. Das heißt also, nicht alle Betreuungen dauern lebenslang, nicht alle Betreuungen dauern jahrelang, sondern es kann sein, dass nach wenigen Monaten eine Betreuung wieder aufgehoben wird. Das heißt also, diese Zahl von 1,3 Millionen bedeutet nur, dass sich ein Gericht einmal intensiv mit der Frage einer Betreuung beschäftigt hat.
Das heißt, es wird auch vorher nachgefragt, nachgeschaut, ob Menschen vielleicht durch andere Hilfen, sei es durch Nachbarn, sei es durch Angehörige oder sei es durch karitative Organisationen unterstützt werden kann, ohne gleich das Betreuungsrecht in Anspruch nehmen zu müssen.
Ja, also es ist so, dass das Gericht erstmal umfassend prüft, ob eben die Voraussetzungen einer Betreuerbestellung vorliegen. Und die Betreuerbestellung setzt erstmal verschiedene Dinge voraus, nämlich dass ein Unterstützungsbedarf besteht, dass ein Mensch eine geistige Behinderung oder eine psychische Erkrankung hat und vor allen Dingen auch, dass die Betreuung erforderlich ist. Und in diesem Wort der Erforderlichkeit steckt eben auch, dass man eben auch erstmal umfassend nachschauen muss, ob es nicht Unterstützung im sozialen Umfeld gibt, ob es nicht, wie Herr Zander bereits gesagt hat, eine Vorsorgevollmacht gibt oder ob der Betroffene noch eine Vorsorgevollmacht selbst erteilen kann. Das heißt, das Gericht prüft eben in diesem Verfahren und holt sich dazu, so ist es gesetzlich vorgesehen, eben auch Hilfe durch die Betreuungsbehörde, die eben bei den Städten und Kreisen angesiedelt ist. Das ist eine sogenannte sozialpädagogische Fachbehörde, die dann eben auch nochmal den Unterstützungsbedarf ermittelt und eben auch schaut, ob es eben im Sozialsystem andere Hilfen gibt, wie zum Beispiel eine Pflegeberatung, wie zum Beispiel ambulant betreutes Wohnen oder Sozialdienste in Pflegeheimen, die eben auch bei leichteren Formen des Unterstützungsbedarfs natürlich auch Unterstützung zum Beispiel bei der Rechtsverwirklichung im Sinne von Sozialanträgen stellen eben durchaus leisten können. Das heißt, wir haben da ein umfassendes Verfahren und das prüfen eben die Gerichte mit Hilfe eben auch der Betreuungsstellen oder Betreuungsbehörden.
Und da haben Sie schon ein bisschen auch die Kernaufgabe der Betreuung angesprochen, Frau Professor Brosay. Bei der Betreuung, bei der gerichtlich bestellten Betreuung geht es nicht um gesundheitliche oder pflegerische oder soziale Unterstützung, sondern es geht tatsächlich um rechtliche Unterstützung. Das ist nochmal ganz wichtig.
Ja, ne? Genau. Also dieser Begriff der rechtlichen Betreuung steht auch teilweise in der Kritik, weil er schwer verständlich ist. Weil der Begriff der Betreuung, den kennen wir ja eben auch aus der Kinderbetreuung oder aus der Betreuung von älteren Menschen. Aber wir haben es hier eben mit einer rechtlichen Betreuung zu tun. Also man muss diese Begrifflichkeiten dann eben auch immer zusammen sehen. Und es geht eben um die Unterstützung bei der Besorgung von rechtlichen Angelegenheiten. Das sind eben meistens Entscheidungen, die getroffen werden und umgesetzt werden. Also beispielsweise, wenn jemand umziehen möchte, dann muss man eben eine neue Wohnung sich besorgen und vor allen Dingen einen Mietvertrag abschließen. Das wäre dann eben die rechtliche Angelegenheit. Oder wenn man zum Arzt geht, dann besorgt man auch rechtliche Angelegenheit, indem man erstmal mit dem Arzt einen Vertrag schließt. Das merken die meisten Menschen gar nicht, aber das tut man. Und vor allen Dingen dem, was der Arzt tut, eine Zustimmung gibt. Ja, das ist eben auch eine rechtliche Angelegenheit. Und um diese Dinge geht es, um das Organisieren des Lebens eines Menschen oder ihm dabei zu unterstützen. Aber diese tatsächliche pflegerische Versorgung beispielsweise, die wird dann eben durch andere soziale Hilfen letztendlich verwirklicht, wie zum Beispiel ein Pflegedienst.
Ja, Sie haben das gerade angesprochen, Herr Zander, die sogenannte Vorsorgevollmacht. Es ist ja immer die Rede von Vorsorgevollmacht, aber kaum jemand hat sie. Heißt das denn? Was heißt das denn jetzt? Sie sagen, ach, also klären Sie mich auf.
Ja, also viele Leute, ich denke, es sind immer mehr Leute geworden in den letzten Jahren, die eine Vorsorgevollmacht abschließen. Und ich sage immer, in guten Tagen für schlechte Tage vorsorgen. Das heißt also, die beste Situation ist, wenn Sie ganz gelassen zum Beispiel eine Radiosendung über eine Vorsorgevollmacht gehört haben und Sie denken, das könnte ich in den nächsten Tagen
wie
mal machen,
zum Beispiel, ja.
Wie wir jetzt. Sie suchen sich mal einen nächstgelegenen Betreuungsverein raus und melden sich zu einer Beratung an. Und dann können Sie mit dem, den Sie bevollmächtigen wollen, das kann Ihre Tochter sein, das kann Ihr Sohn sein, das kann aber auch ein Nachbar sein oder eine Nachbarin, der Sie sehr verbunden sind, gehen Sie dahin und werden erfahren, dass Sie mit Hilfe eines einfachen Papiers den Nachbarn oder die Tochter oder den Ehegatten bevollmächtigen können, für Sie Rechtsgeschäfte zu erledigen. Und das ist in unserer vom Recht geprägten Zeit ausgesprochen wichtig, weil kein Krankenhaus wird Sie operieren, ohne dass diese Rechtsverhältnisse klar sind. Und erst recht wird keine Rentenstelle oder keine Pflegeversicherungsstelle einen Antrag annehmen, wenn nicht klar ist, dass Sie die Person rechtlich vertreten können. Deswegen denke ich so, kurz vor den Nachrichten, der Tipp, schließen Sie eine Vorsorgevollmacht ab.
Und wo Sie solche Betreuungsvereine zum Beispiel finden und was die alles für Sie tun können, das erfahren Sie gleich nach den Nachrichten mit dem Neuesten aus Deutschland und aller Welt. Bis gleich. Entmündigt und entwürdigt. Die Herausforderungen beim Betreuungsrecht. Das ist heute unser Thema. Weiter im Studio Professor Dr. Dagmar Brosey. Sie ist Vizepräsidentin des 4. Weltkongress Betreuungsrecht 2016 und gleichzeitig an der Technischen Hochschule Köln tätig, an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften. Und neben ihr sitzt ihr Kollege Karl-Heinz Zander. Er ist der Geschäftsführer des Betreuungsgerichtstages. Und wir haben gerade über die Vorsorgevollmacht gesprochen, Herr Zander, Frau Brosey. Ja, noch ein paar Formalien vielleicht. Also Sie haben gerade gesagt, Herr Zander, man kann zu einem Verein gehen, zu einem Betreuungsverein, kann sich dort beraten lassen und kann auch dann spezielle Fragen stellen. Gibt es sonst noch irgendwelche Formalien, Frau Brosey, die man beachten sollte, wenn man eine solche überhaupt, wann kann man so eine Vorsorgevollmacht überhaupt schreiben oder machen?
Also zunächst einmal sind die Hürden an so eine Vorsorgevollmacht relativ gering. Also es empfiehlt sich erstmal, das Ganze schriftlich zu machen, damit man dann letztendlich auch ein Beweismittel in der Hand hat für den Fall, dass eben dieser Vorsorgefall eintreten soll. Das heißt, man muss sich im Prinzip erstmal damit auseinandersetzen, was ist eigentlich diese Vorsorgevollmacht und was tue ich damit? Herr Zander hat gesagt, damit übergibt man einem nahen Angehörigen, einem Freund, einem Ehegatten eben die Entscheidungsbefugnis für den Fall, dass man eben selber nicht mehr entscheiden kann. Man sollte dann, wenn man sich das überlegt, erstmal sich die Frage stellen, für welche Bereiche soll das sein? Es gibt dazu Vordrucke, Formulare, die kann man sich auch im Internet beim Bundesjustizministerium beispielsweise runterladen. Aber es empfiehlt sich eben auch vorher, sich noch damit auseinanderzusetzen, was mache ich damit eigentlich und was bedeutet das vor allen Dingen auch für denjenigen, der dann später für mich diese Entscheidungen zu treffen hat. Weil das eine ist sozusagen das auszufüllen und das andere ist, das dann auch später zu erfüllen. Deswegen ist diese Beratung gerade bei den Betreuungsvereinen sehr zu empfehlen. Was man auch noch tun kann, ist, dass man diese Vorsorgevollmacht registrieren lässt, weil im Fall eines Unfalls beispielsweise weiß ja das Krankenhaus möglicherweise natürlich nicht, dass es diese Vorsorgevollmacht gibt. Und da gibt es mittlerweile von der Bundesnotarkammer ein sogenanntes zentrales Vorsorgeregister, in dem auch schon über 2,7 Millionen Vorsorgevollmachten registriert sind. Das heißt, man sieht, dass viele Menschen davon eben auch Gebrauch machen. Und so kann man einigermaßen sicherstellen, dass das dann auch tatsächlich zur Kenntnis genommen wird. Diese Vorsorgevollmacht kann man zusätzlich noch zu dem, dass man sie schriftlich ausfüllt, auch noch entweder notariell beurkunden lassen und sich da von einem Notar beraten lassen oder auch von der Betreuungsbehörde, von der wir heute auch schon gesprochen haben, kann man sich dort diese Vorsorgevollmacht auch beglaubigen lassen. Dann hat man sozusagen noch einen Stempel, was dann nochmal die Rechtssicherheit im Rechtsverkehr erhöht. Ne? Wenn es um finanzielle Fragen geht, sollte man zusätzlich noch mit seiner Bank sprechen, denn die Banken haben häufig eigene Vollmachten, dass man da sozusagen, was ja auch ein wichtiger Bereich ist, dass man eben über das Vermögen verfügen kann, dass man dann auch mit seiner Bank letztendlich spricht. Das ist sozusagen erstmal so der Umfang und die Hintergründe. Was man sozusagen in so einer Vorsorgevollmacht auch noch bedenken sollte, sind, man erteilt ja jemandem eine Entscheidungsgewalt, eine Entscheidungsmacht und man ist ja häufig eben in dieser Situation, dass man dann selber vielleicht nicht mehr wirklich kommunikationsfähig ist. Und es hilft auf jeden Fall auch, wenn man noch seine eigenen Wünsche und seine eigenen Vorstellungen demjenigen, der dann später entscheiden soll, eben auch noch noch mitteilt. Also wenn man Vorsorgeplanung betreibt, und das ist ja, was Sie auch gerade gefragt haben, dann geht es eben zum einen darum, dass man sicherstellt, dass eine Person entscheiden kann. Aber das ist sozusagen nur das Ob der Entscheidung. Es geht ja bei diesen Vorsorgeinstrumenten, der Vorsorgevollmacht, ein anderes Instrument ist ja die Patientenverfügung, die für die Gesundheitssorge ist, aber auch die rechtliche Betreuung, geht es ja immer um Selbstbestimmung. Und Selbstbestimmung hat letztendlich auch damit zu tun, wie man vorsorgt und wie man sozusagen demjenigen, der dann für eine Entscheidung trifft, schon mal so Leitlinien oder Richtschnüre oder auch ganz konkrete Entscheidungen schon mit auf den Weg gibt. Und da muss man sich mit befassen, da muss man sich beraten lassen. Und dann erleichtert das auf jeden Fall sozusagen diese Situation. Aber man kann natürlich nicht jeden einzelnen Vorsorgefall auch voraussehen.
Was zum Beispiel mache ich denn, wenn ein naher Angehöriger plötzlich zum Vorsorgefall wird? Das heißt, man muss für ihn entscheiden, werde ich dann als Sohn, als Vater automatisch der Betreuer oder muss das auch vom Gericht dann, angenommen es liegt keine Vorsorgevollmacht vor, muss das auch vom Gericht bestätigt werden? Ja, du Angehöriger darfst jetzt deinen Vater, deine Mutter, dein Kind betreuen als Betreuer.
Also wenn es keine Vorsorgevollmacht gibt und eine Entscheidungssituation vorliegt, dann wird in der Regel das Betreuungsgericht eben erstmal prüfen, nicht nur ob eine Betreuung bestellt wird, sondern vor allen Dingen auch wer als Betreuer bestellt wird.
Also ist dann nicht automatisch, dass man dann als Angehöriger, als Sohn, Eltern, dass man automatisch dann der Betreuer ist?
Also nicht automatisch, sondern es bedarf immer eines gerichtlichen Verfahrens. Also es gibt im Moment kein gesetzliches Vertretungsrecht für nahe Angehörige, also für Kinder gibt es das nicht. Für Ehegatten ist es derzeit in der Diskussion für Notfälle, aber grundsätzlich gibt es kein gesetzliches Vertretungsrecht. Das heißt, wenn wir keine Vorsorgevollmacht haben und verschiedene Entscheidungssituationen vorliegen, dann braucht man eben dieses rechtliche Instrument der rechtlichen Betreuung. Also für Notfälle gibt es auch andere Möglichkeiten, Geschäftsführung ohne Auftrag, aber für längerfristige Entscheidungen braucht es eben dann die rechtliche Betreuung, um das abzusichern. Und da kann man sozusagen auch für diesen Fall einer rechtlichen Betreuung vorsorgen, indem man eben auch niederschreibt, wer denn im Fall der Fälle der rechtliche Betreuer werden soll und wie der rechtliche Betreuer zu handeln hat. Wenn man das nicht getan hat, dann wird das Gericht, wenn der Betroffene noch ansprechbar ist, den Betroffenen auch fragen, wer soll denn der Betreuer werden, und ansonsten immer auch Rücksicht nehmen auf familiäre Situationen. Aber ein Gericht hat natürlich die Schwierigkeit, wenn man eine Person hat, eine ältere Dame beispielsweise, die drei Kinder hat, dann eben zu überlegen, welches der drei Kinder soll denn als Betreuer bestellt werden. Also für diesen Fall wird aber natürlich dann auch immer mit allen Beteiligten auch gesprochen.
Frau Brosay, Herr Zander, Sie haben gerade immer wieder die Betreuungsvereine erwähnt. Man kann sich ratsuchend an diese Vereine wenden. Dort sind auch die Betreuer zusammengeschlossen. Können Sie noch so ein bisschen erzählen über diese Vereine? Arbeiten die gemeinnützig, ehrenamtlich? Sind die hauptamtlich tätig? Wie finanzieren die sich? Was machen die überhaupt?
Ja, viele Fragen. Also Betreuungsvereine sind gemeinnützig tätig. Die haben einen ehrenamtlichen Vorstand meist und eine Satzung, in der die Gemeinnützigkeit verankert ist. Und die stellen meistens hauptberufliche Mitarbeiter ein. Und diese hauptberuflichen Mitarbeiter sind dazu da, ehrenamtliche Betreuer zu gewinnen, die dann auch zu begleiten und zu beraten bei ihrer Tätigkeit, aber auch für Fragen zur Verfügung zu stehen. Fragen, die Angehörige haben, wenn es um Betreuungssituationen geht, Fragen zu Vorsorgevollmachten, Fragen zu Betreuungsverfügungen. Und da gibt es in Nordrhein-Westfalen 180 Betreuungsvereine. Die sind in Trägerschaft der Caritas, des Sozialdienstes katholischer Männer oder des Sozialdienstes katholischer Frauen, der Diakonie. Aber es gibt auch Betreuungsvereine, die vom Roten Kreuz, von der Lebenshilfe getragen werden. Teilweise sind die in Die sind eigentlich alle in Wohlfahrtsverbänden zusammengeschlossen. Und in der Bundesrepublik insgesamt gibt es 820 Betreuungsvereine. Das heißt also, in den Betreuungsvereinen haben wir sozusagen eine Schnittmenge von Professionalität, von Betreuungsführung durch Profis, das sind meistens Sozialarbeiter, und von Ehrenamtlichen, die Betreuung führen. Und das sind Leute, die wirklich aus verschiedensten Gründen, wegen familiärer Situationen oder auch aus ehrenamtlichem Engagement, das tun.
Sie haben gerade die kirchlichen Institutionen angesprochen, Caritas, Diakonie zum Beispiel. Sind die schwerpunktmäßig dort aktiv oder kann man das so nicht sagen?
Ja, doch. Die Kirchen haben eine lange Tradition der Betreuungsvereine. Früher hießen die natürlich Vormundschaftsabteilungen. Bis 1992 war ja die Vormundschaft das Leitmodell. Ab 1992 sind dann aber auch die Kirchen konsequent dazu übergegangen, Betreuungsvereine so auch zu nennen, nämlich dass es um Unterstützung und Betreuung von Menschen geht, die ihre Rechte verwirklichen wollen. Das ist also eine wichtige Aufgabe, die sich viele kirchliche Träger vorgenommen haben. Und besonders auf der Rheinschiene, sagen wir immer, da sind also katholische Betreuungsvereine breit vertreten.
Und die Betreuungsvereine bieten ja nicht nur die Betreuung an sich an, die Betreuung von sogenannten Betroffenen, sondern sie bieten auch Beratung an. Das heißt, Sie haben es gerade schon angesprochen, das heißt, man kann auch hingehen und sich beraten lassen.
Ja,
für
natürlich.
Sich selber oder auch, wenn man Angehöriger ist.
Ja, natürlich. Also es ist so, dass Sie Betreuungsvereine ja ziemlich leicht im Internet finden. Es gibt sogar eine Arbeitsstelle der katholischen Betreuungsvereine, die zentral die Betreuungsvereine unterstützt. Und da können Sie ein persönliches Gespräch vereinbaren und sich dann beraten lassen. Sie können sich da von Experten beraten lassen, weil das sind ja Leute, die Selbstbetreuung führen, die sich also in solchen Sachen wie Pflegerecht auskennen oder bei der Frage, wann ist es denn nun so weit, dass jemand ins Heim muss? Wann ist eine Unterstützung zu Hause noch möglich? Was gibt es da für Hilfen? Wie kann man das auch bewältigen, wenn jemand ins Heim muss? Wie kann man für ihn im Heim gut sorgen? All solche Fragen können Betreuungsvereine weiter klären.
Jetzt bin ich bei meiner Recherche in der Literatur auf einen Satz gestoßen und darüber gestolpert. Wir haben das im Vorgespräch schon kurz angesprochen. Eine Betreuung kann von jeder beliebigen Person beantragt werden. Das kommt mir so vor, als wenn jetzt der Nachbar, der seinen Nachbar auf dem Kieker hat, zum Betreuungsgericht geht und sagt, der Mensch, der hat einen Dachschaden, der braucht eine Betreuung. Ist das tatsächlich so, Frau Professor Broser, wenn ich das mal so ein bisschen überspitzt sagen kann? Also es steht tatsächlich so drin, dass von jeder beliebigen Person eine Betreuung beantragt werden kann. Ne?
Also beantragt werden kann die Betreuung nur von dem Betroffenen selber. Der kann einen Antrag stellen. Es ist aber so, dass jede beliebige Person das Betreuungsgericht über einen mehr oder weniger bestehenden Betreuungsbedarf informieren kann. Das ist aber ein großer Unterschied. Das heißt, damit setzt man das Betreuungsgericht über ein mögliches Problem in Kenntnis und dann muss das Betreuungsgericht von Amts wegen ermitteln, ob da tatsächlich ein Bedarf besteht oder nicht. Das heißt, jede beliebige Person kann sozusagen ein Verfahren erstmal in Gang setzen, aber es ist dann die Aufgabe des Betreuungsgerichts erstmal zu überprüfen, liegen da überhaupt hinreichende Tatsachen vor oder nicht. Also wenn beispielsweise eben Ihr Nachbar das Betreuungsgericht darüber informiert, dass sie da irgendwie einen Unterstützungsbedarf haben, dann würde das Gericht wahrscheinlich bei dem Nachbarn auch erst nochmal nachfragen oder es liegen schon in dieser Anregung gar nicht hinreichende Tatsachen. Aber man muss sagen, das ist natürlich trotzdem wichtig, weil es geht ja hier um Menschen, die einen Schutz und einen Unterstützungsbedarf haben und da eben erstmal das Gericht in Kenntnis zu setzen, dass das jede Person machen kann, ist aus meiner Sicht erstmal kein Problem. Wir hatten das früher so in dem alten Entmündigungsrecht, dass die Staatsanwaltschaft den Antrag stellen konnte. Da müssen Sie sich mal vorstellen, wir sind in so einem Bereich, wo die Staatsanwaltschaft tätig ist. Das hat natürlich auch, löst natürlich auch große Ängste bei den Menschen aus. Und davon hat man sich 1992 aus diesem Bereich eben auch entfernt und ganz bewusst. Und das halte ich auch für richtig, weil Anregungen stellen können beispielsweise eben auch dadurch zum Beispiel die Sozialdienste im Krankenhaus oder in einem Pflegeheim. Ja? Und das Gericht prüft das dann.
Also das ist, Sie haben das schon so ein bisschen jetzt auch erklärt, es ist schon wichtig, dass wirklich tatsächlich jeder veranlassen kann, dass das mal geprüft wird, weil es sind teilweise fremde Menschen, die aber sehen, da könnte ein Betreuungsbedarf vorliegen. Deswegen hat man das vom Recht auch so gewählt, diese Formulierung.
Ja, also sagen wir es mal so, im Gesetz selber steht eben, dass das Gericht von Amts wegen ein Verfahren einleitet und wo es dann die Informationen herkriegt, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ja, aber es liegt dann sozusagen in den Händen des Gerichtes, aber das kann natürlich dann für einen Betroffenen, wenn er dann ein Schreiben vom Gericht bekommt, ohne dass aus seiner Perspektive ein Anlass besteht, auch erstmal sehr irritierend sein. Das ist schon vollkommen richtig.
Frau Professor Brosey von der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften an der Technischen Hochschule Köln war das gerade. Und sie ist Vizepräsidentin des 4. Weltkongresses Betreuungsrecht. Und mit ihr und ihrem Kollegen Karl-Heinz Zander, der Geschäftsführer des Betreuungsgerichtstages, reden wir über die Frage, wie das Betreuungsrecht besser ausgestaltet werden kann, damit es nicht zu einer Entmündigung und Entwürdigung von Betroffenen kommt. Und hier geht's weiter mit der Sendung Entmündigt und Entwürdigt. Das Betreuungsrecht muss dringend besser ausgestaltet werden. Weiter im Studio Professor Dr. Dagmar Brosey von der Technischen Hochschule Köln, Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften. Und sie ist die Vizepräsidentin des 4. Weltkongresses Betreuungsrecht 2016, der unlängst in Kassel stattgefunden hat. Kassel war doch richtig. In Berlin sogar. Oh, ja genau, ich habe es durcheinander gebracht mit der Kasseler Erklärung. Ne? Da müssen Sie gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und natürlich die Yokohama-Deklaration. Also ganz viele Sachen, verehrte Hörerinnen und Hörer, die wir noch besprechen wollen. Und neben ihr sitzt Karl-Heinz Zander, ist der Geschäftsführer des Betreuungsgerichtstages e.V. Jetzt fragen sich die Menschen, jetzt haben wir viel über Betreuungsvereine gesprochen, über Betreuungsbedarf gesprochen. Wir haben über die Menschen gesprochen, die der Betreuung bedürfen, der Unterstützung bedürfen, nochmal ganz wichtig zu sagen, nicht bevormundet werden, sondern denen geholfen werden muss, Entscheidungen selbst, möglichst selbstständig zu treffen. Wie sieht denn der Arbeitsalltag eigentlich von Betreuern aus? Bleiben wir erstmal bei den Berufsbetreuern, nicht bei den ehrenamtlich Betreuenden, denn die können ja im Grunde freiwillig entscheiden, wen, weitgehend wen und wie viel sie betreuen wollen. Anders sieht es ein bisschen aus bei den Berufsbetreuern, Herr Zander.
Ja, bei den Berufsbetreuern ist es so, dass sie ja entweder in freier Praxis arbeiten oder in einem Betreuungsverein angestellt sind. Ein Betreuungsverein hat den Vorteil, dass man im Team arbeitet, dass ein Bürohintergrund da ist. Das heißt also, der Arbeitsalltag von Berufsbetreuern sieht so aus, dass sie hauptsächlich mit ihren Klienten sprechen und natürlich ganz viel Schriftkram erledigen müssen.
Und die haben eine ganze Menge Klienten, habe ich mit jemandem gesprochen. Also das geht in die Dutzende teilweise.
Ja, ne? Das ist leider so. Wenn Sie heute in einem Betreuungsverein jemanden noch bezahlen wollen, dann muss der 50 Betreuungen führen. Das ist eine
50 Betreuungen.
Erschreckend hohe Zahl. Also das Betreuungsgesetz hat eigentlich diese hohe Zahl von Verwaltung vom Menschen abschaffen wollen, sondern es wollte zu einer persönlichen Betreuung kommen. Und da ist natürlich 50 eine erschreckend hohe Zahl. Ich kann Sie damit trösten, dass nicht alle Betreuungen vielleicht so intensiv sind, wie solche, die zum Beispiel sich mit wohnungslosen jungen Menschen beschäftigen. Aber trotzdem, es ist ein Zustand, der uns zu denken geben sollte.
Also jetzt, wir können das ja mal hochrechnen. Angenommen, wir haben ein Betreuer hat 50 zu Betreuende und die treffen, die müssen zwei Entscheidungen pro Woche treffen und brauchen dabei Unterstützung.
Ja.
Das wären dann 100 Entscheidungen.
Das sind 100
die pro Woche.
Entscheidungen.
Ja. Das heißt, er müsste dann zu den Menschen zweimal die Woche gehen oder vielleicht auch nur einmal die Woche. Das heißt, er müsste dann in der Woche zwischen 50 und 100 Besuchen machen oder telefonieren zumindest. Wie läuft das denn logistisch überhaupt ab? Das lässt sich doch gar nicht stemmen.
Ja, das ist ein dauernder Stress, denke ich. Wenn ich viele Mitarbeiter sehe, arbeiten die auch am Rand ihrer Kapazität. Es ist natürlich so, dass wir viele Leute in die Betreuungsvereine auch bitten können, dass sie uns besuchen als Betreuer. Dass wir also regelmäßige Termine mit betreuten vereinbaren, dass wir über ihre Geldausgaben sprechen.
Das heißt, Sie haben Sprechstunden dann, zu denen die dann kommen?
Ja, oder wir vereinbaren einfach Termine. Also in unserem Betreuungsverein ist es so, dass der Montag immer sehr heftig ist, weil alle Leute nach dem Wochenende natürlich frisches Geld brauchen. Und dass man bei der Gelegenheit dann sofort überlegen kann, was ist denn da an Wünschen, welche Wünsche können erfüllt werden. Was müssen langfristige Planungen sein, um zum Beispiel Schulden abzubauen oder um sich das Wohnzimmer neu einzurichten? Das sind die Leute, die zu uns kommen können. Andere Leute müssen wir natürlich in Heimen und Einrichtungen besuchen. Da müssen wir uns darauf verlassen können, dass die Zusammenarbeit mit der Einrichtung und dem Heim gut ist. Wir müssen über die Qualität reden. Ja? Wir müssen dauernd über die Qualität reden, in der Menschen in Heimen betreut werden, in der Einrichtungen, also zum Beispiel Behinderteneinrichtungen, etwas für die dort wohnenden Menschen tun. Und wir müssen natürlich immer wieder im Blick haben, was will der Betroffene eigentlich selbst. Und Sie haben recht. Dazu muss man mit den Menschen reden. Und wenn das 100 Gespräche in der Woche sind, ist das eine ganze Menge. Das heißt, darüber werden wir vielleicht später auch noch reden. Die Bedingungen sind dadurch etwas verschärft worden, dass die Vergütung für Betreuer in den letzten Jahren, seit 2005 nicht mehr erhöht worden ist, dass wir also zu denselben Vergütungsbedingungen.
Das ist ja 11 Jahre her.
Ja, das ist 11 Jahre her. Dass wir zu denselben Vergütungsbedingungen immer noch die Mitarbeiter mit steigenden Löhnen, mit steigenden Kosten bezahlen müssen. Und das schlägt sich in Arbeitsverdichtung nieder. Und Sie kennen ja Sozialarbeiter. Der Sozialarbeiter beutet sich ja lieber selbst aus, als dass er den Klienten vernachlässigt. Das heißt also, was da in großem Umfang stattfindet, ist sicher eine Selbstausbeutung der Mitarbeiter, die es gerne tun, ja, die aber auch, wenn man verantwortlich ist, muss man als Anstellungsträger immer wieder darauf hinweisen, dass für eine solide Arbeit das Geld nicht reicht.
Und es geht weiter mit Professor Dagmar Brosey und Karl-Heinz Zander. Und wir sprechen noch zum Thema entmündigt und entwürdigt. Das Betreuungsrecht muss dringend besser ausgestaltet werden. Gerade haben wir jetzt gesprochen über die Betreuungsvereine. Wir haben gesprochen über die Arbeit der Betreuer, dass die teilweise auch tatsächlich auf dem Zahnfleisch gehen. Die Bezahlung ist relativ schlecht. Sie beschäftigen sich schon länger damit, auch mit dieser Problematik. Und Sie haben zum Beispiel das Kasseler Forum gemacht. Ne? Was haben Sie da gemacht im Kasseler Forum?
Ja, wir haben das natürlich kommen sehen. Wenn die Vergütung für Betreuer nicht angehoben wird, dann muss die Qualität natürlich auch leiden. Und deswegen haben sich die Verbände im Betreuungswesen im Kasseler Forum zusammengeschlossen, um über Qualität zu reden in der Betreuung. Das ist unsere Absicht im Kasseler Forum. Uns fiel zuerst auf, dass wir Eignungskriterien für beruflich tätige Betreuer entwickeln müssen. Das heißt also, dass nicht jeder Berufsbetreuer werden kann. Das ist uns ein wichtiges Anliegen.
Kann das denn derzeit jeder? Also jetzt mal abgesehen von den Ehrenamtlichen, die sicherlich auch aus vielen Bereichen kommen. Aber was ist mit den Berufsbetreuern? Muss das nicht ein studierter Sozialarbeiter sein oder zumindest ein in irgendeiner Form geschulter Pädagoge?
Das ist leider nicht so. Es muss verwertbare Berufskenntnisse geben, damit jemand eine Vergütung erhält. Aber wir haben in Deutschland noch ein System, dass wir auch eine Vergütungsstufe haben, die ohne eine Berufsausbildung funktioniert. Und wir haben keine klar umschriebenen Eignungskriterien und beruflichen Zugangsvoraussetzungen für Berufsbetreuer.
Das heißt, jeder könnte Berufsbetreuer werden?
Sie auch. Das heißt also, das ist im Augenblick ein großes Defizit unserer Ansicht nach, weil auch soziale Arbeit will gelernt sein.
Natürlich, also die nehmen dann ja auch im Grunde den Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben oder studiert haben, nehmen sie auch ihre professionelle Arbeit weg.
Ja, natürlich. Und es geht ja darum, dass zum Schutz der Klienten auch gewisse professionelle Standards da sein müssen.
Aber wie kann das sein, Herr Zander, wenn wir über 350 Ausbildungsberufe haben, nur die Ausbildungsberufe und wir haben keine Ausbildung für Berufsbetreuer?
Es scheint so zu sein, dass der Gesetzgeber immer noch von dem Gedanken der ehrenamtlichen Betreuung ausgegangen
ist. Also die billige Lösung.
Ja, und dass also der teure Professionelle die Ausnahmelösung ist. Man wird das beim Hausbau nie machen, dass wir nur die Heimwerker an den Strom und ans Wasser lassen, aber wir müssen da den Gesetzgeber überzeugen und das ist auch mit eine der Absichten der Verbände im Betreuungswesen im Kasseler Forum, dass wir sagen, wir brauchen in der Betreuungsführung Qualität, das sind wir einfach den schutzbedürftigen Menschen schuldig, dass jeder die Betreuung in der Qualität bekommt, die er wirklich braucht. Und Qualität muss sich über geschultes Personal oder gut begleitete Ehrenamtliche umsetzen lassen. Und das wiederum kostet natürlich Geld. Aber ich denke, dieses Geld sollte es uns wert sein, weil es geht um die Schwächsten der Gesellschaft. Und ich denke, jeder Politiker muss darüber nachdenken, ob er nicht für diese Schwächsten auch noch Geld locker machen kann. Das ist so im Augenblick unsere Linie. Und wir wissen allerdings, dass das Bundesjustizministerium auch eine ausführliche Studie zur Qualität in der Betreuung in Auftrag gegeben hat und dass es da natürlich auch um den Zusammenarbeit von Zeitaufwand, das heißt Vergütungsstunden und Qualität geht und dass wir noch vor Weihnachten dieses Jahres die ersten Ergebnisse erwarten, dass aber die ausführliche Studie uns dann im nächsten Jahr zur Verfügung steht und wir hoffen, dass dieses Thema Qualität dankenswerterweise vom Bundesjustizministerium damit in das Licht gestellt wird, das es verdient.
Da müssten Ihnen, Frau Professor Boser, eigentlich die Haare zu Berge stehen, wenn Sie sich vorstellen, dass es Berufsbetreuer gibt, die als Berufsbetreuer tätig sind, vielleicht gar nicht kompetent sind oder wenig kompetent sind, was pädagogische, psychologische, soziales Know-how, auch Erfahrung angeht. Und dann im Grunde auf zu Betreuende, ja, ich will es drastisch ausdrücken, losgelassen werden.
Also die Anforderungen, die an rechtliche Betreuer gestellt werden, die sind ja sehr hoch. Das haben wir heute im Lauf der Sendung auch schon erwähnt. Es geht um Unterstützung von Menschen mit komplexen Lebenslagen und sehr unterschiedlichen Situationen. Der Gesetzgeber, das hat der Herr Zander gerade schon erwähnt, geht eben vom Primat der Ehrenamtlichkeit aus und es war lange auch die Linie der Politik zu sagen, rechtliche Betreuung, das kann eigentlich jeder, der seine eigenen Angelegenheiten besorgen kann. Und wir kommen erst jetzt wirklich zu einer intensiven Qualitätsdebatte, um zu sagen, naja, wenn man seine Angehörigen rechtlich betreut, dann ist das nochmal was anderes, als wenn man eben eine andere Person, eine fremde Person rechtlich betreut. Das setzt noch mal höhere Anforderungen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch, müssen wir uns natürlich auch die Qualität der Angehörigenbetreuung ansehen, denn es geht ja immer darum, dass man Entscheidungen für oder mit einer anderen Person trifft und das erfordert natürlich hohe kommunikative Fähigkeiten, das erfordert Fähigkeiten und Kenntnisse im Sozialsystem. Also wir sind gerade dabei, dass es wirklich intensiv diskutiert wird und ich glaube auch auf einem ganz guten Weg, aber Sie haben vollkommen recht, wenn man sich das genau anschaut, dann stehen einem da auf jeden Fall die Haare zu Berge, denn wir haben ein gutes Recht im Jahre 1992 geschaffen mit der Abschaffung der Entmündigung und diesem personenzentrierten und fähigkeitsorientierten Ansatz. Wir haben aber die Rahmenbedingungen vernachlässigt und nach 25 Jahren schauen wir uns das genau an und da ist noch sehr, sehr, sehr viel zu tun, damit rechtliche Betreuung auch tatsächlich in der Form, wie es gedacht ist, bei den Menschen ankommt.
Diese Studie, Herr Zander, die Sie gerade angesprochen haben, wir haben ja über die Problematik gesprochen, der sogenannten Berufsbetreuer, die bar jeder Ausbildung Betreuung machen können. Können Sie oder Frau Brosay noch ein bisschen was zu den Inhalten dieser Studie sagen?
Ja, also die Studie wurde im letzten Jahr im Auftrag gegeben vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und ist auf über 2 Jahre angelegt. Und ich bin auch an dieser Studie beteiligt. Gemeinsam mit dem Institut für Gesellschaftspolitik hier in Köln machen wir eine bundesweite Erhebung, eine Vollerhebung, um eben erstmal herauszufinden, ob die Kriterien, die Qualitätskriterien, die im Betreuungsrecht, im Betreuungsgesetz stehen, ob die in der Praxis eingehalten werden. Und dazu werden Berufsbetreuer, Vereinsbetreuer, aber auch ehrenamtliche Betreuer befragt. Es werden die Betreuungsgerichte befragt und die Betreuungsbehörden. Und wir machen dann eben auch in einem qualitativen Teil, werden wir eben auch betreute Menschen und Betreuer und Personen aus dem Umfeld mit einbeziehen. Das heißt, es geht eben darum, eben die Qualität in der rechtlichen Betreuung zunächst einmal zu beschreiben, das haben wir getan, und dann eben zu überprüfen, ob diese Kriterien eben in der Bundesrepublik eingehalten werden. Das ist ein sehr großes Projekt und auch ein sehr spannendes Projekt. Und es wurde Zeit, dass eben nach nun fast 25 Jahren endlich mal eine solche umfassende Studie auch zu diesem Thema betrieben wird, damit wir letztendlich überhaupt wissen, wie ist denn die Situation in diesem Land. Das heißt, wir kennen natürlich unser Recht, aber wir wissen auch aus Gesprächen mit vielen Personen in den unterschiedlichen Bundesländern, dass das Recht unterschiedlich angewendet wird und unterschiedlich interpretiert wird. Und das muss man eben überprüfen und da muss man dann im nächsten Jahr sehen, auch welche Schlussfolgerungen man daraus zieht. Und ein Aspekt ist sicherlich die von Herrn Zander schon dargestellte finanzielle Situation der Berufsbetreuer und auch der Betreuungsvereine.
In diesem Land? Wie sieht es in anderen Ländern aus, Frau Boser?
Ja, wir hatten ja den Weltkongress Betreuungsrecht. und haben da intensiv auch über die neue Ansätze in anderen Ländern diskutiert, also was zum Beispiel die Professionalisierung anbelangt. Da kann man sagen, dass es in anderen Ländern auch ja, sehr unterschiedliche Systeme gibt. In Frankreich beispielsweise gibt es eine Ausbildung zum Betreuer, aber hier gibt es in den wenigsten Ländern also wirklich sehr, sehr starke Ausbildungssysteme. Das heißt, das ist eben auch so ein internationaler Teil, den wir uns gerade anschauen und ja, wo wir zum Beispiel aus Frankreich oder aus den USA noch viel lernen können, wo es aber eben die Rechtssysteme sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber die Probleme, die sind letztendlich in den meisten Ländern sehr, sehr ähnlich.
Wenn Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, sich jetzt wundern über mögliche Bohrgeräusche, die Sie da vernehmen, das sind die dicken Bretter, die wir tagtäglich hier vom Domradio für Sie bohren, damit sich hier in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft was bewegt. Wir bewegen uns jetzt auf die Nachrichten zu und danach geht es weiter mit dem Thema Entmündigt und entwürdigt. Das Betreuungsrecht muss dringend besser ausgestaltet werden. Und wir sprechen auch über das Leben von Menschen, die Betreuung bedürfen, Unterstützung bedürfen, nicht Fremdbestimmung bedürfen. Und das ist auch meine nächste Frage, die ich an meine Gesprächspartner habe, nämlich an Professor Dagmar Brosey, die Vizepräsidentin des 4. Weltkongresses Betreuungsrecht 2016, und an Karl-Heinz Zander, der Geschäftsführer des Betreuungsgerichtstages. Sie wenden sich ja beide vehement auch für eine Verbesserung des Betreuungsrechts, kann man nicht sagen, aber für eine Verbesserung der momentanen Situation. Im Vorgespräch hieß es immer, wir müssen den Begriff der Entmündigung aus den Köpfen kriegen, aus den Köpfen der Bürokraten, aus den Köpfen der Gesellschaft. Aber wir haben doch jetzt das Betreuungsrecht seit 1992. Werden denn Menschen nach wie vor entmündigt und bevormundet in vielen Bereichen?
Ja, wir haben seit 25 Jahren die rechtliche Betreuung, aber wir hatten natürlich die Entmündigung viele hundert Jahre zuvor. Das heißt, eine ganz alte Rechtstradition, ja, die man letztendlich erstmal beseitigen musste. Wenn wir uns die Situation heute anschauen, dann erleben wir oder erleben betreute Menschen häufig, dass gesagt wird, sie stehen unter Betreuung. Ja, das symbolisiert ja im Prinzip auch schon mal, dass sie eben unter etwas stehen, unter einem Regime, unter einem Schutzregime. Das ist eine Begrifflichkeit, die sollte auch abgeschafft werden. Und wir erleben es aber häufig zum Beispiel in der Praxis. Nehmen wir mal die ärztliche Praxis, ein betreuter Mensch geht zum Arzt mit seinem Betreuer gemeinsam oder vielleicht auch mit seinem Angehörigen, der eine Vorsorgevollmacht hat. Und dieser Mensch ist etwas älter, hat vielleicht schon leichte demenzielle Veränderungen. Dann erlebt dieser Mensch es häufig, dass der Arzt nicht mehr mit ihm spricht, sondern mit seinem Angehörigen oder seinem Betreuer. Das heißt, über den Kopf dieses Menschen hinweg wird gesprochen, er wird nicht mehr einbezogen, obwohl er selber möglicherweise noch mitentscheiden kann, wenn man es ihm in seiner Art und Weise erklärt, wie er es verstehen kann. Das ist sozusagen Entmündigung, die in der Praxis stattfindet.
Und Entwürdigung.
Und auch eine Entwürdigung, weil die Person, um die es geht, wird eben nicht mehr für voll genommen. Und es ist die Aufgabe des Betreuers, letztendlich auch dafür zu sorgen, dass dann eben eine partizipative Entscheidungsfindung stattfindet. Und es ist natürlich auch die Aufgabe des Arztes, es ist sogar seine Rechtspflicht, den Betroffenen selber aufzuklären und mit ihm zu kommunizieren und eben dafür zu sorgen, dass er gegebenenfalls gemeinsam mit dem Betreuer oder dem Bevollmächtigten die Entscheidung trifft. Aber das sind sozusagen diese typischen Situationen, wo Menschen im Alltag entmündigt werden, wo man ihre Situation nicht ernst nimmt, weil möglicherweise man selber nicht in der Lage ist, mit dieser Person zu kommunizieren, weil es länger dauert. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Aber das ist sozusagen auch eben auch unser Anliegen, eben nicht nur auf die Defizite der betreuten Menschen zu achten, sondern vor allen Dingen eben auf unser aller Defizite im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen.
Nicht für voll genommen, haben Sie gerade benutzt den Begriff. Ja. Nochmal zur Erinnerung, es geht beim Betreuungsrecht wirklich um unterstützende Hilfe. Das ist ganz wichtig. Also die Menschen sind auch nach wie vor voll geschäftsfähig, voll rechtsfähig. Mhm. Wenn es da Einschränkungen gibt, dann sprechen wir über den sogenannten Einwilligungsvorbehalt. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass eine Betreuung nicht heißt, dass man tatsächlich entmündigt wird. Das nochmal ganz zur Klarstellung.
Ganz genau. Also man bekommt einen Betreuer und dadurch ist eben nicht entschieden, ob die Person selber noch entscheidungsfähig ist oder nicht.
Das ist eher ein Berater, könnte man
genau,
sagen.
Genau, ja, Betreuer, aber ne? Das ist sozusagen die vorrangige Aufgabe. Aber wir wissen natürlich auch, dass es Menschen mit sehr starken Beeinträchtigungen gibt, die eben nicht mehr entscheiden können, auch nicht mit Unterstützung entscheiden. Also beispielsweise jemand, der im Koma liegt. Da bietet natürlich das Instrument der rechtlichen Betreuung auch eine Möglichkeit, dass eben der Betreuer für diese Person entscheiden kann. Aber das Entscheidende ist immer, dass man immer darauf achtet, dass man sich ja quasi in die Situation der Person versetzt, um die es geht und eine Entscheidung trifft, die diese Person treffen würde und alleine ausgerichtet an deren Wohl und nicht an den Interessen Dritter. Das sind sozusagen die wesentlichen Prinzipien des Betreuungsrechts. Und ob die in der Praxis schon immer umgesetzt werden, daran bestehen eben zum Teil Zweifel.
Jetzt muss man sich natürlich auch, die Zweifel werden natürlich auch dadurch genährt, wenn man sich die Frage stellt, wie kann man denn Menschen betreuen, auch in schwierigeren Situationen, wenn Menschen beispielsweise nicht ansprechbar sind oder wenn sie dement sind und Entscheidungen, wenn sie denn Entscheidungen treffen, eher zu ihrem Schaden sind. Wie kann man Menschen betreuen, Herr Zander, ohne deren Selbstbestimmung zu nehmen?
Ja, ich denke erstmal, auch mit dementen Menschen kann man reden, aber nicht in jeder Situation. Wenn da plötzlich so eine Chefarztatmosphäre ist und ein dementer Mensch wird gefragt, ob man jetzt eine Endoprothese haben will oder nicht, und man kann nicht in 3 Sekunden antworten, ja, dann ist man ja nicht entscheidungsunfähig, sondern etwas durch diese Situation gelähmt.
Also man ist kognitiv nicht mehr so schnell in der Lage, Fragen zu beantworten.
Da muss ich vielleicht eine ruhige Umgebung suchen, auch mal erklären, was Endoprothese ist, dass das Hüftgelenk ausgewechselt wird, dass das eine größere Operation ist, von der man nichts merkt. Wenn man das vielleicht mal so eine halbe Stunde lang in Ruhe erklärt hat, kann auch ein älterer Mensch, auch jemand, der dement ist, sagen, das wird wohl besser sein.
Zahlt ja die Kasse aber nicht so ein langes Beratungsgespräch, oder?
Ja, das stimmt. Hier gibt es ein Problem, besonders bei den Ärzten. Ich denke aber, das ist eine wirklich der Sternstunden von Betreuern. Ja? Sowohl der ehrenamtlichen Betreuer, die wir dazu ja auch ausbilden und sie fortbilden, dass sie das können, als auch der beruflichen Betreuer. Und wenn Sie da sagen, das zahlt natürlich das Betreuungsgericht nicht, dann sagen wir, das ist aber unsere Aufgabe.
Das also, heißt, ein Betreuer müsste eigentlich auch dann als Autoritätsperson gegenüber eines Arztes zum einen als Autoritätsperson auftreten, klar sagen, ich bin zwar der Betreuer, aber der Betreute ist eigentlich die Hauptperson.
Ja.
Das nochmal klar sagen, also es braucht auch eine gewisse Autorität, wenn man Berufsbetreuer ist, auch gegenüber anderen Institutionen, um die Rechte des zu Betreuenden besser durchzusetzen oder wahrzunehmen.
Ja, das stimmt. Ich muss mich manchmal unbeliebt machen. Ich muss manchmal Ärzte stoppen und Ärzten vielleicht ein bisschen was über Kommunikation erzählen. Ich muss auch manchmal bei Behörden mich unbeliebt machen und sagen, den hätten Sie heute Morgen nicht wegschicken dürfen, als er Ihnen zum Beispiel die Wohngeldbescheinigung gebracht hat, ne? Und dem hätten Sie nicht sagen dürfen, Ihr Betreuer muss kommen. Es geht eigentlich darum, dass in unserer ganzen Gesellschaft jeder weiß, diese Menschen sind nicht entmündigt. Ja, und da wollen wir als Betreuer auch gerne Öffentlichkeitsarbeit leisten. Und meistens passiert das Stück für Stück in ganz vielen Gesprächen. Sie haben allerdings auch danach gefragt, was eigentlich ist, wenn jemand sich nicht mehr äußern kann. Da müssen wir uns dann einfach an dem vorher geäußerten Willen interessieren oder notfalls auch an dem mutmaßlichen Willen. Das heißt, wir müssen Verwandte fragen, wir müssen Freunde fragen, wir müssen uns vielleicht in den Zeiten, wo wir noch sprechen konnten mit dem Betreuten, ein Bild davon machen, was möchte der? Vielleicht ist das ja so, dass er vor 3 Jahren sich mal geäußert hat und dass man dann eben später das wieder aufgreifen kann und bitte auch dokumentieren.
Genau, und da sind wir wieder bei einem Punkt, den wir vorhin auch schon geäußert hatten, nämlich diese Vorsorgeplanung. Also wenn man eben für den Fall einer späteren Entscheidungsunfähigkeit oder Beeinträchtigung Vorsorge treffen kann, dann kann man eben bestimmte Wünsche auch schon schriftlich fixieren, die dann eben vom Betreuer dann in dieser Situation auch berücksichtigt werden müssen. Also das hilft dann eben auch, dem Betreuer Entscheidungen zu treffen. Ja, und das gilt für Berufsbetreuer genauso wie für ehrenamtliche Betreuer.
Wir haben jetzt ganz viel, Frau Brosa, Herr Zander, über die Voraussetzungen gesprochen, die es bedarf, um jemanden betreuen zu können. Wir haben über die Notwendigkeit gesprochen, Menschen zu betreuen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, wie man sich informieren kann, wo man hingehen kann. Wir haben gerade kurz die Betreuungsvereine angesprochen, dass man da hingehen kann. Aber wie kann man mit solchen Vereinen in Kontakt treten? Und vor allem, was bieten Sie auch den haupt- oder ehrenamtlichen Betreuern an für Serviceleistungen als Betreuungsverein?
Ja, also der Betreuungsverein vor Ort ist sicher die erste Wahl. Weil wenn Sie Unterstützung suchen bei der Situation eines Angehörigen, dann kennen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Betreuungsverein ja auch die örtliche Situation. Die können Sie bezüglich Altenheimen, Behinderteneinrichtungen, Behindertenwerkstätten, ambulanten Angeboten, Beratungsstellen, Schuldnerschutz, Suchtberatung informieren. Also das würde ich als Priorität sehen. Wir sind natürlich auch daran interessiert, dass die professionellen Berater gut begleitet und beraten werden. Und deswegen veranstalten wir vom Betreuungsgerichtstag, diese regionalen Betreuungsgerichtstage. Der nächste ist zum Beispiel am Dienstag, den 14. März 2017 von 14 bis 18 Uhr in der Evangelischen Hochschule in Bochum. Es gibt auch eine Zeitschrift, die wir mit herausgeben. Das ist die Betreuungsrechtliche Praxis. All das finden Sie, wenn Sie Betreuungsgerichtstag googeln. Dann wird Ihnen unsere Webseite entgegenkommen und von da haben Sie auch einen leichten Weg zum Weltkongress Betreuungsrecht. Da können Sie sich auch über die Vielfalt der internationalen Lösungen informieren.
Frau Brosa, Sie sind ja nicht nur die Vizepräsidentin des 4. Weltkongresses Betreuungsrecht, sondern auch an der Fakultät für Sozialwissenschaften an der Technischen Hochschule in Köln. Was machen Sie denn dort eigentlich mit Ihren Studenten dann? Die sind ja dann erstklassig ausgebildet, nehme ich an. Oder sind das auch dann hauptamtliche Berufsbetreuer? Oder sind das wiederum Leute, die Betreuer schulen?
Das ist sehr unterschiedlich. Also einige von den Studierenden werden tatsächlich rechtliche Betreuer, andere arbeiten in Betreuungsbehörden, wieder andere arbeiten in sonstigen sozialen Diensten wie dem ambulant betreuten Wohnen und sind dann eben mit rechtlichen Betreuern konfrontiert oder rechtlich betreuten Menschen. Also insofern werden da auch die unterschiedlichen Perspektiven der sozialen Arbeit eben auch mit einbezogen. Wir selber führen mit unseren Studierenden auch zum Teil Praxisforschungsprojekte durch. Also im nächsten Semester werden wir verschiedene Projekte durchführen zum Thema unterstützte Entscheidung. Wie funktioniert das denn eigentlich tatsächlich in der Praxis? Welche Methoden und Modelle gibt es dazu? Wir diskutieren in Deutschland ja sehr viel erstmal um den rechtlichen Rahmen, aber wie das dann im Einzelnen funktioniert, das werde ich mit meiner Kollegin Renate Kosuch, die Kommunikationspsychologin ist, genau nochmal untersuchen. Da werden Studierende auch mit einbezogen. Da werden wir hier sicherlich in Köln auch eine Veranstaltung machen. Wir werden im nächsten Sommersemester hier in Köln auch einen deutsch-französischen Workshop machen. Die Nähe zu Frankreich ist ja hier doch vorhanden und werden uns dann ja einmal vergleichend auch das französische und das deutsche System hier anschauen. Da können Sie auf jeden Fall auf der Seite der Technischen Hochschule einfach meinen Namen eingeben, Brosai, und dann finden Sie dazu Informationen.
Ich buchstabiere nochmal Brosai, Bertha, Richard, Otto, Siegfried, Emil, Y, Vorname ist Dagmar. Was, verehrte Frau Brosai, Herr Zander, was wünschen Sie sich für die Zukunft von der Politik? Die Studie haben wir gerade schon angesprochen, die in Auftrag gegeben worden ist vom Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerium. Was sich in den Köpfen tun muss, haben wir jetzt ausdiskutiert, aber die Politik, kann die auch noch was tun?
Ja, ich denke, diesmal ist die Antwort ganz einfach. Die Studie wird Ergebnisse haben und ich wünsche mir, dass diese Ergebnisse übernommen werden. Und ich vermute mal, dass das heißt, wir müssen einfach in dem Bereich der rechtlichen Betreuung mehr Geld investieren, damit mehr Qualität dabei rauskommt.
Karl-Heinz Zander, Geschäftsführer des Betreuungsgerichtstags, war heute zu Gast zusammen mit Professor Dr. Dagmar Brosai von der Technischen Hochschule Köln, Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften und Vizepräsidentin des 4. Weltkongresses Betreuungsrecht 2016. Und das war auch unser Thema, entmündigt und entwürdigt. Was muss sich beim Betreuungsrecht ändern, vor allem in den Köpfen der Menschen? Wenn Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, die Sendung noch einmal nachhören möchten, das können Sie gerne tun im Internet unter domradio.de oder heute Abend auch über das analoge Radio oder auch über das Digitalradio. Auch unter domradio.de finden Sie dann die Frequenzen. Dort wird die Sendung dann heute Abend 20 Uhr nochmal wiederholt. Mein Name ist Peter Kolakowski. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wünsche Ihnen Gottes Segen und eine gute Zeit.